Heute bei «Apropos». Wie repräsentativ sollte unser Bundesrat sein?
Es brodelt in der SP wegen der Bundesratswahl. Die Parteileitung will, dass die SP dem Parlament nur Frauen vorschlägt, als mögliche Nachfolgerinnen von Simonetta Sommaruga.
Landesregionen, Alter, Spruch, Herkunft, Geschlecht. Die Spitze der SP will, dass zwei Frauen aufs Ticket für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga kommen. Der Zürcher Ständerat Daniel Josic hat hier etwas dagegen.
Das ist diskriminierend, respektive eigentlich gegen die Verfassung. Was die Kandidatur betrifft, so kann ich Ihnen mitteilen, dass ich kandidieren werde.
Die Ankündigung von Daniel Josic, trotz seinem Geschlecht für den Bundesrat zu kandidieren, tut eine alte Diskussion neu beleben. Wie repräsentativ sollte unsere Landesregierung zusammengesetzt sein? Wie divers auch? Das besprechen wir heute im Podcast «Apropos», und zwar mit Raphaela Birrer, Redaktionschefin von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Raphaela.
Hallo Philipp.
Ich werde also zur Verfügung stehen, zu Handen der Fraktion. Also es ist mein Ziel.
Wir fangen unsere Geschichte im Bundeshaus an, und zwar im Zimmer 1, im Journalistenzimmer, wo übrigens früher die Bundesräte ihren Rücktritt bekannt gegeben haben.
Ich weiß, dass sich nicht jeder über meinen Widerstand gegen die Absichten der Parteileitung freut. Ich mache das mit Überzeugung, weil ich der Meinung bin, man muss in der Politik auch einmal den Mut haben, hinzustehen, wenn es nicht ganz so angenehm ist. Es geht mir hier einfach auch ein bisschen ums Prinzip.
Das ist definitiv kein Rücktritt, sondern eher das Gegenteil davon. Wir haben gehört, der Daniel Josic, der Zürcher Ständerat von der SP, er tut für den Bundesrat kandidieren, und zwar trotz dem Antrag von der Parteileitung, von seiner Parteileitung, zwei Frauen aufs Ticket zu wählen. Raphaela, warum macht ihr das?
Ja, für die Antwort, Philipp, muss ich vielleicht zuerst ein bisschen ausholen, sorry. Dazu muss man sagen, dass Daniel Josic seit Jahren möchte Bundesrat werden. Das ist ein einigermaßen offenes Geheimnis im Bundeshaus. Jetzt gibt es aber ein Problem für Daniel Josic. Und zwar hat sich die SP so organisiert, dass sie einen Sitz in der Westschweiz hat und einen Sitz in der Deutschschweiz. Und diese Regionalaufteilung, die erschwert im Moment für Deutschschweizer Männer, dass sie einen Sitz erobern könnten. Oder auch für die welschen Frauen, kann man sagen, weil der Alain Berset hat einen von beiden Sitz. Und Simonetta Sommaruga, eine Deutschschweizer Frau, hat einen anderen Sitz. Jetzt wäre es natürlich ideal gewesen, wenn es eine Doppelvakanz gegeben hätte, also so aus parteistrategischer Sicht, weil dann hätte man alle Karten mal neu mischen können und hätte vielleicht auch mal schauen können, dass es in Zukunft möglich wäre, dass eine welsche Frau in den Bundesrat kommt und ein Deutschschweizer Mann. Aber das ist ja jetzt nicht möglich gewesen, weil Simonetta Sommaruga ja sehr überraschend hat müssen zurücktreten wegen dem Gesundheitszustand von ihrem Mann. Und darum hat dann eben die Parteispitze sehr schnell klar gemacht, dass sie möchte auf ein reines Frauenticket setzen. Das ist eine ungewöhnliche Ansage, muss man sagen. Es gibt aber auch einen hohen Zeitdruck. Also 5 Wochen hat die Partei, um den Bundesratssitz neu zu besetzen. Der Daniel Josic, jetzt bin ich fertig mit meinem Exkurs, der findet das jetzt diskriminierend, dass Männerkandidaturen ganz grundsätzlich nicht zugelassen sind von Anfang an. Er findet, entscheidend für eine Bundesratskandidatur sollten die Kompetenzen sein, also nicht das Geschlecht, sondern die Fähigkeiten, die ein Kandidat oder eine Kandidatin mitbringt. Und darum tritt er an. Also er verbindet seine Kandidatur mit einem Antrag an die Fraktion, dass Männer sollen zugelassen werden.
Der Daniel Josic sagt also, Kompetenzen sollen entscheidend sein, nicht das Geschlecht. Fühlt er sich denn kompetenter als die Frauen, die bis jetzt schon im Gespräch sind, als Eva Herzog zum Beispiel oder Evi Allemann, Flavia Wasfallen?
Die Frage ist natürlich naheliegend, die haben wir ihm auch gestellt im Interview. Er sagt nein, ihm geht es wirklich um das Prinzip, er möchte als Mann nicht von Anfang an ausgeschlossen werden. Er findet, bei gleicher Qualifikation könnte jetzt die Fraktion auch zum Schluss kommen, dass es dann eine Frau wäre, das fände er ganz okay. Aber zuerst müssen einfach die Männer einmal zugelassen sein, dass wir überhaupt so eine faire Auswahl können ermöglichen. Er sagt aber auch explizit, dass die SP über vielfähige Kandidatinnen verfüge.
Ist das überzeugend, die Argumentation mit der Gleichstellung? Jetzt ein bisschen banal gefragt.
Also er bringt verschiedene Argumente im Zusammenhang mit der Gleichstellung. Das eine ist, dass es nicht einer Gleichstellung entspricht, wenn man ein Geschlecht von Anfang an ausschliesst. Gleichstellung bedeutet für ihn, dass man Frauen fördere und dass man sich bei gleichen Qualifikationen für die Frau entscheide. Gleichzeitig sagt er aber auch, es habe in der Vergangenheit Versäumnisse gegeben, gerade in Bezug auf den Bundesrat und die Vertretung der Frauen. Und er könne aber nicht für all die Versäumnisse der Vergangenheit verantwortlich gemacht werden.
Wie kommt denn das jetzt an, die Kandidatur von Daniel Josic innerhalb und außerhalb der Partei?
Bezeichnend war zum Beispiel, dass Daniel Josic allein dort war, ohne seine Zürcher SP-Sektion. Das sagt schon etwas darüber, wie kritisch die Kandidatur intern aufgefasst wird. Allerdings gibt es intern auch Stimmen. Da hat man können lesen, dass es sogar Frauen gibt, die finden, dass sie diskriminierend, wenn man sich von Anfang an auf ein Geschlecht nur festlegt. Es hat also auch Zuspruch gegeben in den eigenen Reihen. Und dann, was man auch vor allem in den sozialen Medien kann lesen kann, ist, dass es gerade aus dem bürgerlichen Lager viele Männer gibt, die finden, diesen Kampf musst du jetzt kämpfen, Daniel Josic, das ist wichtig.
Aus Sicht von der SP, was ist denn das Kalkül dahinter, wenn man sagt, als sozialdemokratische Partei, wir wollen nur mit Frauen in das Rennen rein?
Die SP ist sicher in einer besonderen Verantwortung. Sie ist die Gleichstellungspartei schlechthin. Sie kann sich schlicht nicht erlauben, dass sie eine männliche Doppelvertretung hat im Bundesrat. Also die SP hat ja immer noch zwei Bundesratssitze. Und darum ist das Kalkül sicher gewesen, dass man hat wollen sicherstellen von Seiten der Parteispitze, dass wieder eine paritätische Vertretung gibt, also eine Frau und ein Mann. Mit dem Rücktritt von der Simonetta Sommaruga ist klar gewesen, es muss eine Frau sein. Die SP macht sich ja politisch sogar für Frauenquoten stark. Das wäre also in einem sehr komischen Licht gestanden, wenn sie gefunden hat, nein, eigentlich ist es okay, wenn zwei Männer für unseren Bundesrat gehen.
Wie machen das denn die anderen Parteien? Zum Beispiel die SVP, die auch einen Sitz zu besetzen hat nach dem Rücktritt von Ueli Maurer.
In der SVP ist das Geschlechterthema nicht wichtig, oder es ist zumindest jetzt kein Thema in dem Wahlkampf für den vakanten Bundesratssitz. Das ist auch nicht in der Logik von ihrer Politik. Also Gleichstellung ist der SVP nicht wichtig als politisches Dossier. Sie betreibt auch keine spezielle Frauenförderung. Also sie hat zum Beispiel auch keine Frauensektion und findet nicht wichtig, dass man irgendwelche Regeln festschreibt, wie viele Frauen in welchen politischen Ämtern sollen vertreten sein. Mit der Folge, dass die SVP den tiefsten Frauenanteil von allen Fraktionen im nationalen Parlament hat. Jetzt hat sie aktuell aber auch eine Kandidatin, also eine weibliche Vertreterin, die sich interessiert für diesen Sitz. Das ist Michelle Blöchliger aus Nidwalden. Bei ihr ist es jetzt allerdings ein bisschen die Schwierigkeit, oder sie hat sich selber ein bisschen in eine schwierige Situation manövriert, weil sie die Unwahrheit über ihren britischen Pass gesagt hat. Und das dürfte es für sie jetzt ein bisschen schwierig machen, um überhaupt auf das Ticket zu kommen. Und falls sie das schaffen, die erste Hürde nehmen, das Ticket von der Partei, dann könnte es im Parlament wegen dem schwierig werden.
Wir gehen davon aus, dass der Albert Rösti das jetzt machen wird. Das heisst, ein Mann ersetzt einen Mann. Und der Daniel Josic, der weiss ja, falls er gewählt würde, dann gäbe es wieder eine 5-2 Mehrheit der Männer. Das ist ihm offensichtlich egal, oder?
Er findet auch so eine 5-2 Mehrheit zugunsten der Männer, das wäre nicht irgendwie unfair. Das könnte ja auch einfach eine vorübergehende Lösung sein. Es sei ja auch schon umgekehrt gewesen. Die SP hatte ja auch schon eine doppelte Frauenvertretung im Bundesrat gehabt. Das stimmt tatsächlich. Das war genau für ein Jahr und 3 Monate gewesen. In der restlichen Zeit sind die Frauen krass untervertreten im Bundesrat. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Exkurs, Philipp. Wie viele Frauen das es denn überhaupt schon gegeben hat in diesem Bundesrat? Also bisher hat man 121 Mitglieder vom Bundesrat gehabt und 9 davon sind Frauen gewesen. Es hat auch immer um die Frauenkandidaturen und die Bundesrätinnen hat es sehr häufig Machtspiel gegeben und Intrigen. Ich erinnere zum Beispiel an die erste Bundesrätin überhaupt von der FDP, Elisabeth Kopp, die hat müssen zurücktreten.
Im Sitzungszimmer 86 im Bundeshaus beginnt an diesem Montag, dem 12. Dezember 1988, der letzte Akt einer außergewöhnlichen Politkarriere. Elisabeth Kopp kündigt nach dem Bekanntwerden eines Telefongesprächs mit ihrem Mann den Rücktritt auf Ende Februar an.
Meine Damen und Herren, ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben.
Bei der SP, die hat auch so eine leidvolle Erfahrung in diesem Zusammenhang. Da ist in den 90er Jahren statt der offiziellen Kandidatin Christiane Brunner ist der Francis Mattei gewählt worden, ein Mann. Und nachher hat es einen grossen Protest gegeben und dann ist dann Ruth Dreyfuss anstelle von der Christiane Brunner gewählt worden. Und zwar, wie sie heute sagt, wahrscheinlich, weil sie für die Männer etwas weniger Gefährliches ausgestrahlt hat, so sagt sie es heute.
Ich fürchte, dass es eben zwei Gründe sind und beide sind unannehmbar. Ich glaube, das Äußerliche vielleicht. Ich beruhige die Leute, weil ich ein wenig bieder aussehe. Und das ist nur, weil ich mich darum nicht interessiere, wie ich aussehe. Und das Zweite ist vielleicht, weil ich entspreche genau, was man von einer Frau in der Politik erwartet. Ledig, keine Familie, so etwas zwischen Mann und Frau, das alles geopfert hat und dadurch vielleicht einen Anspruch hat auf Anerkennung. Und beides ist für mich sehr schockierend.
Weitere Figur in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen ist Ruth Metzler von der damaligen CVP. Die ist im Amt abgewählt worden.
Frau Metzler, 116.
Madame Metzler, 116.
Herr Blocher, 116.
Monsieur Blocher, 116.
Gegen einen Mann damals, muss man sagen.
Genau.
In diesem Sinne erkläre ich Annahme der Wahl.
Und Evelyn Wittmer-Schlumpf, da muss ich gar nicht weit ausholen, das ist allen heute noch ein Begriff. Sie ist ja aus der Partei ausgeschlossen worden und das hat riesige Kämpfe gegeben um ihre Wahl.
L'Assemblea federale ha eletto con 154 voti.
Gewählt ist mit 154 Stimmen.
Karin Keller-Sutter.
Gewählt ist mit 148 Stimmen.
Viola Amherd.
Interessant ist ja, dass vor drei Jahren Viola Amherd und Karin Keller-Sutter völlig easy in den Bundesrat gewählt worden sind und man hat das Gefühl gehabt, die Diskussion um die Frauenfrage sei wie erledigt. Das war ein bisschen vorschnell gewesen, wahrscheinlich.
Vielleicht, also das wird sich ja jetzt im weiteren Verlauf noch zeigen. Aber damals hat man tatsächlich gemeint, es sei so eine neue Selbstverständlichkeit, dass die Frauen in angemessener Zahl im Bundesrat vertreten sind. Das ist ja historisch gewesen, die Doppelwahl, die du jetzt gesagt hast, von der Karin Keller-Sutter aus der FDP und der Viola Amherd aus der heutigen Mitte, dass dort überhaupt keine Spiele rundum entstanden sind und sie einfach völlig easy in den Bundesrat gewählt worden sind. Es hat dann in der Folge, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen in diesem Zusammenhang, hat es auch Bemühungen gegeben, es hat Vorstösse gegeben im Parlament, dass man könnte eine angemessene Vertretung der Geschlechter in der Bundesverfassung festschreiben. Man hat dann unter dem Eindruck von dieser historischen Doppelwahl gefunden, ja, eigentlich ist das Problem ja wirklich erledigt. Also das wird nicht mehr nötig, dass man das explizit in der Verfassung festhaltet mit dem angemessenen Geschlechterverhältnis. Und in der Folge sind dann die Vorstösse eben auch nicht durchgekommen.
Und da wieder die ganze Diskussion ein bisschen grundsätzlich. Wenn wir über die Frauenfrage im Bundesrat reden, geht es auch um eine Grundfrage in der Schweizer Politik. Und zwar, wie repräsentativ sollte die Regierung überhaupt zusammengesetzt sein? Du hast jetzt gesagt, es hat Vorstösse gegeben, die in der Verfassung festschreiben, dass Frauen angemessen vertreten sind. Was ist denn heute in der Verfassung ganz konkret vorgeschrieben, wenn es um die Zusammensetzung vom Bundesrat geht?
Ja, bis jetzt schreibt die Verfassung nur eine angemessene Vertretung der Landesgegenden und Sprachregionen vor. Also das kann ja sehr viel heissen. Man muss aber auch sagen, dass es im Parlament schon eine Sensibilität gibt für das. Also da haltet man sich grundsätzlich dran. Es hat, glaube ich, vor ungefähr 100 Jahren mal den Fall gegeben, dass es mehr Westschweizer gehabt hat im Bundesrat als Deutschschweizer, obwohl ja die Romandie in der Minderheit ist. Aber grundsätzlich wird das Verhältnis eigentlich schon eingehalten. Also das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass der Ignazio Cassis aus der FDP ja gewählt worden ist als Tessiner. Das ist damals sehr ein wichtiges Argument gewesen, dass er aus dem Tessin kommt und die Landesregion halt schon sehr lange nicht mehr im Bundesrat vertreten war und man gefunden hat, das ist jetzt wichtig, dass auch wieder mal das Tessin Einzug haltet in den Bundesrat.
Ich habe mir erinnert, dass er gesagt hat, es würde ihn nerven, wenn er nur gewählt würde, wenn er nur weil er eine Frau sei, oder?
Es ist halt als Tessiner gewählt worden, genau.
Genau. Im besten Fall pendelt sich das ja irgendwann einmal ein, sogar die Frauenfrage. Man hat nicht gesagt, in was für einem Zeitraum. Der Punkt ist ja, es gibt noch andere Kriterien. Es gibt noch andere Kriterien, die man durchaus berücksichtigen kann. Also das Alter, die soziale Herkunft, die soziografische Herkunft, ob jemand migrantische Wurzeln zum Beispiel, seine Religion. Was spielt denn heute bei der Zusammensetzung der Regierung eine Rolle und was spielt keine Rolle?
Vielleicht einfach zuerst noch zum Sagen, also warum die Landesregionen so einen explizit hohen Stellenwert haben, das ist, weil wir eine Willensnation sind. Das ist wichtig, dass man schaut, dass alle Landesteile da integriert sind in dem Bundesstaat. Dann gibt es gewisse Kriterien, die so ein bisschen im Wandel der Zeit unterworfen sind, also zum Beispiel die Religion. Das ist früher wahnsinnig wichtig gewesen. Die katholisch-konservativen versus die radikal-liberalen, die sich ja einen erbitterten Kampf geliefert haben. Und die Einbindung von diesen Kräften ist sehr wichtig gewesen. Heute, da hat uns Daniel Josic daran erinnert im Interview, heute spielt Religion absolut keine Rolle mehr. Man könnte gar nicht auswendig aufzählen, welcher Religion all die Bundesräte angehören. Und die anderen Faktoren, die du jetzt angesprochen hast, Philipp, auch das unterliegt ja ein bisschen einem Wandel. Zum Beispiel eben die Wichtigkeit, die Geschlechterfrage hat. Das war ja früher auch noch nicht so gewesen. Das Alter ergibt sich wie so ein bisschen durch die Erfahrung. Also bisher ist es eher die Ausnahme, dass Bundesräte jung sind. Es sind eher beruflich und politisch erfahrene Exponenten, die im Bundesrat gewählt werden. Für so soziale oder weitere soziodemografische Variablen gibt es keine fixe Regelung, auch nicht inoffiziell. Was einfach auffällt, ist, dass das Parlament sehr viele Leute wählt, wo man sagen kann, das ist jemand von uns. Es sind viele Parlamentarier, die anderen Parlamentarier schon können. Oder jetzt zum Beispiel im Fall von Albert Rösti, der ja als Top-Favorit gilt bei der SVP. Der hat einen ähnlichen CV wie viele andere Parlamentarier. Der hat ähnliche Stationen durchlaufen. Und das ist etwas, was sicher erleichtert, um in den Bundesrat gewählt zu werden. Aber man hat nicht irgendwelche fixe Vorgaben bezüglich eben soziodemografischer Herkunft.
In der Konsequenz heisst es ja, dass im Bundesrat zwar Leute aus recht vielen verschiedenen Kantonen sitzen und verschiedenen Regionen und von unterschiedlichen Sprachen reden, aber die sich sonst sehr ähnlich sind. Es ist ein sehr homogenes Gebilde. Was heisst das im Umkehrschluss für all die Gruppen, die eben nicht repräsentiert sind in dieser Regierung?
Das heisst sicher, dass nicht die ganze Vielfalt von Sichtweisen, die es in der Schweiz gibt, repräsentiert sind in diesem Bundesrat. Gleichzeitig hat ja das Gremium aber den Anspruch, um für das ganze Land regieren und Entscheid fällen. Ich glaube auch, dass die einzelnen Bundesräte und Bundesrätinnen nach bestem Wissen und Gewissen für die Interessen der ganzen Bevölkerung regieren. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, die Parteien haben es ja eigentlich im Griff, wenn das ein Ziel sein sollte, dass der Bundesrat diverser wird, um das zu ermöglichen. Und zwar fängt das ja dort an bei den Kandidaten und Kandidatinnen, die sie auf die Listen setzen, die dann gewählt werden auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen, also sei es für das nationale Parlament oder sei es für die Regierungen in den Kantonen. Und da haben es eigentlich die einzelnen Parteien im Griff, um mehr Diversität hinzubringen. Weil das ist ja dann auch das Personal, das künftig potenziell könnte im Bundesrat gewählt werden.
Gibt es denn das Bewusstsein bei den Parteien, Raffaella?
Das ist recht unterschiedlich, wenn man einerseits auf das politische Personal schaut, das in diesem Parlament sitzt, und andererseits auch die Listen anschaut, die mit bei den Wahlen zur Verfügung stehen. Es unterscheidet sich teilweise nach den politischen Lagern ein bisschen. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass der Bundesrat noch nie seit der Einführung der Zauberformel die Verhältnisse im Parlament so schlecht widerspiegelt hat, wie aktuell, in dieser aktuellen Zusammensetzung.
Knapp 70% werden repräsentiert, glaube ich, und 30% nicht. Gehen wir nochmal zurück am Schluss zum Daniel Josic.
Ich bin wenn alle Geschlechter oder beide Geschlechter kandidieren können, steht es der Fraktion immer noch frei, zwei Frauen auf das Ticket zu setzen. Und selbstverständlich müssen die Männer, die dann das Nachsehen haben, das bedingungslos
akzeptieren. Er hat seine Kandidatur verkündet. Er hat gesagt, er macht den Antrag, dass auch Männer wie er zugelassen werden bei diesen Wahlen. Hat er Chance in der Fraktion? Wie tust du das beurteilen?
Daniel Josic, seine Chancen werden gering sein in der Fraktion, weil was er ja jetzt gemacht hat mit dieser Aktion, ist vor allem auch seine Partei und Fraktionsspitze brüskieren. Sie haben sich öffentlich festgelegt, dass sie Männer möchten ausschliessen, rein faktisch, indem sie auf ein reines Frauenticket setzen. Und jetzt wird es zu einem Machtkampf kommen. Es wird darum gehen, quasi, wer verliert das Gesicht. Und Matthäa Meier und Cedric Wermuth, also die Doppelparteispitze und der Fraktionschef Roger Nordmann, die dürften die Mehrheit der Fraktion hinter sich wissen in dieser Frage.
Gesetzt der Fall, er verliert den Machtkampf, gibt es ja trotzdem noch eine Möglichkeit, dass er von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt würde, sogenannte wilde Wahl. Weiss man, wer die in diesem Fall annehmen würde?
Ich habe den Eindruck bekommen, er weiss das selber nicht genau zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben ihn nämlich genau das gefragt im Interview. Er sagt offen, er wüsste jetzt im Moment nicht, wie er sich in so einer Situation würde verhalten, weil das hätte es ja auch einfach noch nie gegeben, dass Männer einfach ausgeschlossen sind von einer Kandidatur. Er hat aber gleichzeitig auch betont, die Diskriminierung, die könne er nicht akzeptieren, hat er als Antwort auf die Frage, ob er so eine wilde Wahl würde akzeptieren, gesagt.
Wenn ich nicht zugelassen werde als Kandidat, dann habe ich ein Problem. Ein Problem, weil ich jetzt hinstehe und sage, ich betrachte das nicht als zulässig, als diskriminierend und als fast schon verfassungswidrig. Und das kann ich so nicht akzeptieren. Ich würde nach Rücksprache mit Partei und Fraktionsleitung entscheiden, wie ich mich in einem solchen Fall verhalte.
Wichtig ist aber auch noch zu erwähnen in dem Zusammenhang, dass im Parlament die Anzahl Stimmen, die er überkäme, sehr überschaubar wäre, mutmaßlich. Weil gerade bei dieser Doppelvakanz, die es jetzt gibt, also weil auch die SVP einen Sitz zu besetzen hat, da steht viel auf dem Spiel. Die SVP würde sicher nicht wollen, dass man anfängt, Spiele spielen mit nicht offiziellen Kandidaten. Und auch die FDP und Mitte-Spitze haben sich dazu bekannt, dass man offizielle Kandidaten wählt.
Also alles in geordneten Bahnen.
Viel Aufregung um nicht so viel.
Danke, Raffaele.
Danke dir, Philipp.
Auch im aktuellen Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia, tun wir über die mögliche Kandidatur von der SP diskutieren. Los doch rein und abonniert doch gerade bei Gelegenheit auch. Ihr findet das Politbüro überall dort, wo ihr auch apropos findet. Und mit dem beenden wir unsere heutige Sendung zu den Ambitionen vom Zürcher Ständerat Daniel Josic. Die Berichterstattung zu seiner Kandidatur und die Reaktionen darauf findet ihr auf unserer Webseite und natürlich in der Zeitung. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.